Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In Köln singt man zu Karneval häufig von wilden und freien Piraten. Aber in dieser Episode klärt Tim mit Timothy Krechel, was Piraten mit Metriken zu tun haben und wie uns das alles als Product Owner helfen kann.
Heute soll es um eine ganz besondere Metrik gehen, und zwar eine Metrik, die irgendwie auch die Reise unserer Nutzer beschreibt oder unserer Kunden beschreibt. Die sogenannten R-Metrics oder Pirate-Metrics, gemäß dem sogenannten R-Modell. Was dahinter steckt, werden wir gleich erklären. Ich freue mich aber, dass ich euch das nicht alleine erklären muss, sondern einen ausgewiesenen Experten und einen praktischen Anwender von diesem Thema habe. Herzlich willkommen, Timothy Krechel. Hallo.
Hi Tim, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Schön, dass es endlich mal klappt. Wir haben das ja schon was länger geplant, dich hier mal reinzunehmen zu uns in den Podcast. Und das Thema passt, glaube ich, zu dir auch, weil du, soweit ich weiß, ziemlich viel auch startup-nahe Produktentwicklung gemacht hast. Da kommt das Thema meines Wissens zumindest ursprünglich mal her. Du wendest es jetzt aber auch bei sozusagen gestandenen Unternehmen zur Begleitung der Produktentwicklung an. Und da wir den Podcast ja hier unter anderem auch machen, damit ich nochmal wieder was mehr lernen kann. Ich kenne die R oder diese Pirate Metrics eher nur so oberflächlich immer wieder. Freue ich mich, dass wir da mit dir heute mal ein bisschen einsteigen können. Aber da ich dich zwar ganz gut kenne aus den letzten Jahren, aber sicherlich nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer, Tim, stell dich du doch mal besser am besten selber ein bisschen vor, bevor ich hier was Falsches sage.
Das mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist Timothy. Ich bin derzeit bei der Quest Digital, mache dort Produktmanagement-Beratung und Produktmanagement-Coaching. Ich habe ursprünglich mal angefangen als selbstständiger Designer und bin über das Design, Webdesign, Print mehr und mehr in die Softwareentwicklung gerutscht. Habe das lange Zeit mehr schlecht als recht gemacht, aber habe dann doch irgendwie so ein bisschen immer Leute gefunden, die dafür bezahlen, sodass ich mir mein Studium finanzieren konnte. Und bin nach einer kurzen Auszeit zwischen Bachelor und Master während des Masters als Entwickler in ein eigenes Startup-Abenteuer reingerutscht und habe dort eigentlich vor allem gelernt, wie man Produktentwicklung nicht macht. Und wir mussten 2-3 Mal drehen sozusagen, bis wir letztendlich ein bisschen Track oder den Track gefunden haben und übernommen worden sind. Seitdem hatte sich eigentlich so meine Tätigkeit tagtäglich auch ein bisschen wieder geschiftet, weg von der Softwareentwicklung und irgendwie immer in so Mischrollen, ne? Produkt, Design, Tech, Projektmanagement. Und ich mache eigentlich seitdem IT-Projekte rund um diesen Kosmos auch und zunehmend eben mit Fokus auf Produktmanagement, weil die harten Learnings einfach aus dieser Startups-Zeit, welche sind, die für alle möglichen Leute hochrelevant sind. Egal, ob das jetzt Corporate sind, egal, ob das Startups sind, mit denen ich so zusammenarbeite. Und das macht mir sehr viel Spaß und bin da jetzt zunehmend in so einer Unternehmensberatungs- und Coaching-Rolle unterwegs.
Ja, prima. Ich glaube, dass wir jetzt im Laufe des Gesprächs sicherlich auch noch ein paar Erfahrungen, praktische Erfahrungen von dir zu dem Thema hören. Und da kommt dann sicherlich noch mal ein bisschen stärker raus, wie du da so unterwegs bist. Aber lass uns jetzt mal inhaltlich einsteigen, weil ich würde wetten, dass gar nicht so viele Leute den Begriff Pirate Metrics kennen oder auch das R-Modell. Man muss das immer so piratenmäßig halt aussprechen. Weil A-A-R-R-R. Ich überlege jedes Mal wieder, wie viel A's und wie viel R's da drin stecken. Aber das ist ein Akronym und dieses AARRR. Erzähl du mal, was steckt denn dahinter? Oder wie? Also gibt es einen anderen Grund, warum es Pirate Metrics heißt, als dieses Ausspruch?
Nee, es hat mit dem Ausspruch zu tun. Und ich hatte mich eigentlich drauf gefreut, diese Verbindung herzuziehen, aber dass sie eigentlich dadurch, dass du die A-Metrics direkt R ausgesprochen hast, schon ein bisschen vorweggenommen. Aber ist ja nicht schlimm. Dann kann ich zumindest noch sagen, wofür dieses Akronym eigentlich steht. Also wir haben 2 A's, 3 R's und das erste A steht für die Acquisition, also für die Akquise. Wir werden gleich auch sicherlich ein bisschen was dazu sagen, dass das nicht immer so hundertprozentig eindeutig definiert werden kann und man da auch immer so ein bisschen seinen eigenen Weg finden muss, wie man das dann jeweils für sich definiert. Das zweite A steht für die Activation, typischerweise irgendwie sowas wie ein Sign-up oder so, ne? Oder halt Da wird eine E-Mail-Adresse eingegeben und man macht irgendetwas, man aktiviert seinen Account. Dann gehen wir schon über zu den R's. Das erste R steht typischerweise für Revenue. Das heißt also, wir machen mit diesem User tatsächlich in irgendeiner Form Umsatz. Das nächste R steht für die Retention. Das heißt also, wie lange bleibt ein User tatsächlich bei uns? Und das letzte R, das dritte R, steht fürs Referral. Also werden wir weitergeleitet, ja oder nein? Oder weiterempfohlen.
Also eine Empfehlung. Und meistens ist dies ja so eine funnelartige Darstellung, also eine trichterförmige Darstellung, weil man davon ausgeht, dass oben in den Trichter bei Acquisition schon relativ viel reinkommt und auf dem Weg nach unten durch den Trichter immer wieder Leute auch abspringen oder eben nicht den nächsten Schritt in diesem Funnel gehen. Und man spricht dann von Churn, ne, Abwanderung. So kenne ich das. Ist also gerade in, ich sag mal, E-Commerce-nahen Businessmodellen sehr bekannt. Ich glaube, in nicht so E-Commerce-nahen Fällen eher nicht. Und das ist aber genau der Grund, weshalb wir heute darüber sprechen wollen, wo das auch, ja, wo dieses gedankliche Modell eben trotzdem nachher auch sehr, sehr gut helfen kann. Genau, vielen Dank. Also zu diesen 5 Schritten, Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Retention, Referral, kommen wir gleich nochmal im Detail. Jetzt finde ich aber spannend, du sagtest, du bist von Hause aus Software-Engineer, habe ich verstanden, und kommst aus der Entwicklung. Soweit ich weiß, ist dieses R-Modell ja komplett aus dem Marketing heraus entstanden, oder? Also wer hat es erfunden? Kannst du dazu vielleicht was sagen?
Das Witzige ist, also ich musste den Erfinder oder die Erfinderin auch erstmal googeln. Also ich hatte keinerlei Assoziation irgendwie aus irgendeinem bestimmten Buch oder so. Mein Berührungspunkt kam tatsächlich auch eher aus dem Marketing und dann teilweise eben auch aus so Analytics-Tools, die ich in der Vergangenheit benutzt habe. Ich hatte mich damit auseinandergesetzt im Rahmen von Growth-Marketing-Initiativen. Ne? Also wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, auch ein Berührungspunkt, den du damit hattest oder einer der Berührungspunkte, deiner ersten. Ja.
Also genau. Ich kenne es, das kann ich direkt reinwerfen, ich kenne es wirklich rein aus dem Growth-Marketing, also hier gerade von den geschätzten Kollegen Ben Sofiani von Pirate Skills und Henrik Lennartz von Unlock Growth, die setzen auf solche Funnel-Darstellungen ja sehr intensiv oder leiten ihre Gedanken und ihre Modelle und ihr Vorgehensmodell dadurch ab. Aber das fand ich jetzt so spannend. Du bist sozusagen als Software-Engineer gestartet, landest aber dann bei so einem sehr stark im Marketing verbreiteten Ansatz. Du sagtest gerade, in den Analytics-Softwaren hast du das gesehen. Ja, was hat dich daran so angesprochen?
Ja, also das, was du gerade eben schon beschrieben hast, ne, dass du ja eigentlich so eine Schrittfolge hast, so eine Funnel-Ansicht, wo du eigentlich halt siehst, was purzelt oben rein, was kommt unten raus, macht in dieser Einfachheit das Ganze auch so mächtig für mich. Denn wir sehen letztendlich relativ schnell diesen Drop-Off-Punkt. Also wenn du dir in Google Analytics oder auch in Postdoc oder so mal so eine Darstellung zusammenbastelst, und da gibt es ja auch Templates dafür, mit denen man das einfach machen kann, egal ob man das jetzt für Marketingzwecke oder für Produktmanagementzwecke benutzt, sieht man halt relativ schnell, okay, da gehen die Leute verloren. Das ist der Punkt, auf den ich mich konzentrieren muss. Und das ist so ein bisschen diese eine Seite, anhand der ich den Wert festmache von Pirate Metrics. Die andere Seite ist so ein bisschen diese Orientierung. Also es gibt einerseits Pirate Metrics als, oder so Funnel-Übersichten als Werkzeug, ne, um daraus Erkenntnisse zu ziehen. Und andererseits aber auch, und das ist meiner Meinung nach dieser unterschätzte Aspekt davon, diesen Anwendungsfall, einfach diese stumpfe Abfolge an Metriken zu benutzen, um sich beispielsweise in seinem Produkt Gedanken zu machen oder zu seinen Features Gedanken zu machen, worauf zahlt das denn eigentlich ein? Und da ist diese Einfachheit, ne, total hilfreich. Insbesondere, weil wir eigentlich so ein vorne in der Customer Journey versus hinten in der Customer Journey haben.
Ja, für mich war das immer so, vor allem so ein hilfreich, dieses Modell so hilfreich im eine Ausgewogenheit herzustellen. Also wenn wir über Features diskutieren oder wenn wir über Absprungraten diskutieren, dann ist es nach meiner Erfahrung sehr häufig so, dass man sehr stark über den Traffic als solches redet. Also wie kommen wir an Traffic? Egal ob organisch oder paid oder sonst was. Ne? Wie nehmen uns Leute überhaupt erstmal wahr? Kommen vielleicht auf unsere Website, muss jetzt nicht nur die Website sein. Und dann guckst du halt gerne hinten, ganz unten drauf, nach dem Motto, oder wer konvertiert denn? Wer kauft denn? Ne? Jetzt in meiner Hotelbuchungsplattformserfahrung, ja, wer macht denn dann eine Hotelbuchung? Aber was so dazwischen passiert, also wie ich die Leute sozusagen von, die nehmen uns wahr, bis hin, die kaufen jetzt auch was, bekomme, dafür ist das meiner Sicht nach ein gutes Modell. Und jetzt ganz stumpf auf uns übersetzt, Produktwerker, ne? Nehmen wir mal den Podcast. Das könnten wir uns überlegen, ist Podcast für dich eine Acquisition oder Activation? Ich würde es persönlich schon fast so bei Activation reinsetzen, aber jetzt könnte man diskutieren, ja, wir wissen aber ja nicht wirklich, wer uns hört. Aber zumindest die Live-Events, die wir machen, da gibt ja jemand auch eine E-Mail-Adresse für. Okay, dann ist das zumindest eine Activation. Was muss dann erfolgen bis zu einem Revenue, also bis wir mit unseren Aktivitäten auch Geld verdienen, sprich beispielsweise uns jemand für eine Keynote bucht oder ein Training in-house bucht etc. Das ist ja nicht so, jemand nimmt unseren Podcast wahr und sagt direkt, oh wunderbar, lass uns den Tim direkt als Trainer buchen. So, da passiert was dazwischen. Und dafür ist die Diskussion meiner Ansicht nach super hilfreich entlang eines solchen Funnel-Modells.
Exakt. Das, was du beschreibst gerade, ne, gehen wir bestimmt im Laufe der Folge jetzt auch nochmal näher drauf ein, ist natürlich auch, dass du immer so eine Unschärfe drin hast, insbesondere bei der einzelnen Definition von den Schritten. Was ist jetzt eigentlich wirklich, was zählen wir als Activation, was zählen wir als Revenue und so weiter. Wo man sich schon auch immer überlegen muss, wie man das tut und wie es für das aktuelle Produkt gerade am hilfreichsten ist und ob man da nicht vielleicht auch ein kleines bisschen variiert, ne? Also es gibt ja auch andere Modelle, die teilweise ähnlich sind. Es gibt ja auch Schritte in Customer Journeys und Oberbegriffe dazu. Zum Beispiel sowas wie das Accra-Modell oder so. Die sind teilweise sehr, sehr ähnlich. Und manchmal gibt es einen anderen Begriff, der irgendwie besser passt zu dem, was man da abbilden will. Und ich glaube aber, sich grundsätzlich diese Gedanken zu machen und diese Schritte und die Bewegungen von Usern in so eine Reihenfolge zu bringen und sich anzuschauen, wo sind Absprungpunkte und worauf muss ich mich fokussieren in meiner Produktentwicklung, das ist der Punkt, wo das Tool so mächtig wird für mich.
Ja. Du hast gerade ACRA-Modell gesagt. Lass uns das mal auflösen, wofür das steht, das Akronym. Soweit ich weiß, ist das, ne, Awareness Consideration, das zweite C ist dann Conversion und
dann hast du die Retention. Und dann die Advocacy.
Okay, ja. Genau. Weil das ist ein Punkt, wo ich auch immer ein Stück weit mit durcheinander komme. Ne? Nehmen wir nochmal jetzt hier das Beispiel bei uns. Ne? Jemand hört Podcast. Das passt für mich besser unter dieses Awareness. Jemand nimmt uns wahr. Oder ein blöder LinkedIn-Post. Ne? Jemand interagiert mit meinem LinkedIn-Post. Das ist, würde ich in so einer Awareness-Stage reindenken, könnt in diesem ACRA-Modell. In den Pirate Metrics ist das aber so, das ist noch nicht Acquisition für mich, oder?
Also. Ja, genau, das gehe ich mit. Deswegen, also ich glaube, diese Unschärfe muss man auflösen. Aber gerade, wenn wir auf diesen zweiten Anwendungsfall, den wir gerade eben schon skizziert haben, ne, also einerseits diese Funnel-Schritte einmal sichtbar zu machen und dann die kritischsten Punkte abzuleiten, als Anwendungsfall 1 betrachten, und dann wäre ja wäre der Anwendungsfall 2 ja viel eher dieses, sich selber Gedanken darum zu machen, also sich selber die Features oder die Backlog-Items, die man so hat, einzusortieren in dieses Modell, der zweite Anwendungsfall. Also die Teams, mit denen ich arbeite, oder auch wenn wir über die Rolle des Product Owners, der Product Ownerin reden, dann reden wir ja sehr, sehr häufig mit Stakeholdern über Features, wo gar nicht so unbedingt klar ist, worauf zahlt das denn eigentlich ein? Und ich finde, in diesem zweiten Anwendungsfall ist so ein simples Konstrukt mit so einer einfachen Richtung total hilfreich, um zum Beispiel zu sagen, okay, hey, dieses Feature, das schiebe ich eher in die Acquisition-Richtung, oder dieses Feature, das hilft mir eher dabei, dieses Conversion-Event, ne, also dieses von der Activation hin zu Revenue, das zu fördern. Oder dieses Feature hilft mir eher dabei, um Retention zu verbessern oder Referrals zu verbessern. Und diese Einordnung zu treffen, ist total gut, um Stakeholder-Alignment herzustellen oder um grundsätzlich sich ein bisschen aus diesem Gefängnis-Lösungsraum zu befreien, wenn man gerade sehr sehr lösungsraumorientiert arbeitet, ne, und der Problemraum teilweise zu kurz kommt.
Du hast schon gerade damit begonnen, aber damit die einzelnen Stufen zu erklären oder Schritte. Und das würde ich jetzt gerne nochmal vertiefen. Also halten wir nochmal fest, wir sind jetzt kurz abgedriftet, mal zu diesem ACRA-Modell, kommen wir nochmal zurück zu diesem R-Modell, zu den Pirate Metrics. Erfinder, du hast, glaube ich, den Namen eben gar nicht genannt, ist also Dave McClure.
McClure. Ja, Dave McClure, genau.
Werden wir verlinken, wenn man sich da näher informieren will. Also, fünf Stufen, wie würdest du es nennen?
Ich nenne das tendenziell Schritte, aber Stufen okay. Ist genauso gut, ja.
Acquisition, erster Stufe, also denkt euch jetzt, wie gesagt, so ein Trichter, ganz oben, Trichter ist am breitesten, Acquisition, also auf Deutsch Akquisition, wie würdest du es irgendwie anders noch umschreiben oder Verständnis herzustellen?
Ich finde Acquisition, Akquise eigentlich schon okay, so als Begriff. Ich finde aber auch, in meinem Kopf ist das tatsächlich so ein bisschen diese Awareness-Stufe auch aus diesem ACRA-Modell. Ne? Das heißt, für mich geht es in dem Acquisition-Step eher darum, wie werden Leute auf mich aufmerksam, wie finden sie mich denn eigentlich? Ne? Das heißt also, in so einem prototypischen Funnel für mal vielleicht so eine SaaS-Lösung oder so, ne? Für irgendein typisches Produkt, was wir alle kennen, egal ob das jetzt irgendwie sowas wie Netflix ist oder eine einfache Dienstleistung, findet die Acquisition bei mir in meinem Kopf immer bei dem Besuch der Landingpage. Fängt es dort an. Das ist für mich das Event, was Acquisition ausmacht.
Und ich versuche jetzt immer mal sozusagen Analogien aus einer ganz anderen Ecke, also aus einer nicht-digitalen SaaS-Ecke zu finden und würde sagen, ein klassisches Ladenlokal, also ein klassisches Geschäft in der Innenstadt hat für mich, jetzt mal ganz klassisch, gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, die gelben Seiten, Google Maps-Eintrag als Acquisition. Oder vielleicht so ein Stopperschild oder so ein, weißt du, wenn du so durch die Innenstadt läufst, so jemand, der immer so winkt, so da ist das Geschäft, guck mal, da gibt's tolle, weiß ich nicht, Socken. So.
Ja, wahrscheinlich ist halt auf so ein physisches Beispiel gemünzt irgendwie das Acquisition-Event sowas wie, die Leute werden auf dich aufmerksam, halten vielleicht vorm Laden an, ne, wenn sie an dir vorbeigehen oder so, schauen sich das genauer an, sind interessiert, ja. Mhm.
Gut, Schritt 2 ist dann Activation, also auf Deutsch Aktivierung.
Und da wird es meiner Meinung nach auch schon ein kleines bisschen kompliziert oder schwammig zumindest. Ne? Wenn wir bei diesem einfachen SaaS-Beispiel bleiben, können das ja auch mal wirklich anhand von irgendeinem Streaming-Dienst oder so weiter durchkauen.
Sag nochmal ganz kurz, ne? SaaS, Software as a Service.
Software as a Service, genau.
Jeder wirklich was zu tun hat, ja.
Dann wäre dort für mich das typische Activation-Event, dass die Leute sich registrieren für beispielsweise eine Trial oder so. Das ist ja meistens der nächste Schritt im Funnel. Ne? Das heißt, nachdem sie auf dich aufmerksam geworden sind, haben sie sich vielleicht ein bisschen informiert, haben ernsthaftes Interesse daran und wollen deinen Service ausprobieren. Aber mit dieser Trial verdienst du ja erstmal noch gar kein Geld. Das heißt also, wir sind noch weiterhin vor diesem Revenue-Schritt.
Das wäre in der realen Welt, ich bleibe bei dem Ladenlokalbeispiel, jemand ist also vor dem Schaufenster stehen geblieben und betritt jetzt wirklich den Laden. Also es ist ja eine bewusste Entscheidung, ich gehe da rein, ich committe mich jetzt mal auf ein paar Minuten meiner Lebenszeit, mir dieses Geschäft anzugucken. Ja, weite Analogie, aber ja.
Schaut vielleicht auch oder fängt an, auf die Speisekarte zu schauen, ne, um sich damit auseinanderzusetzen. Ja, wäre jetzt auch meine Analogie, die ich da ziehen würde. Mhm.
Bei uns selber ist es eben, ich sprach schon von unseren Live-Events, ne, einmal im Monat machen wir so 2 Stunden kostenfrei. Eben, kostenfrei. Verdienen wir noch gar nichts mit, aber es ist eine Aktivierung, es ist ein gewisses Commitment, zeitlich sich mit uns zu beschäftigen, uns eine E-Mail-Adresse zu geben. Punkt.
Ja, genau, exakt.
So, dritter Schritt, Revenue.
Umsatz. Genau. Auch da, ne, wir merken schon, auch hier sind die Grenzen ein kleines bisschen fließend, ne? Also es gibt ja auch Geschäftsmodelle, wo es gar keine Free Trial oder sowas gibt, wo es gar keinen Activation Step gibt, der unabhängig von dem Revenue Step ist. Aber typischerweise wäre Revenue oder das Revenue Event dann, dass die Leute tatsächlich eine Zahlung tätigen. Und das heißt zum Beispiel nach Ablauf der Free Trial, um in diesem Netflix-Beispiel zu bleiben, dass dann nach Ablauf der Free Trial die Trial verlängert wird und tatsächlich dann halt die ersten 9 Euro irgendwas oder so fällig werden.
Wie siehst du das? Also im Ladenlokal-Beispiel, um das fortzusetzen, wäre es also der Kauf.
Da wäre der Kauf, genau.
Oder im Restaurant der Kauf, die Bestellung. Aber was mich gerade interessiert, es gibt ja auch Geschäftsmodelle, wo wir nicht wirklich mit Geld bezahlen, sondern meinetwegen so werbefinanzierte Modelle. Nehmen wir mal irgendein Plattformmodell, die eigentlich nur über den Werbeverkauf funktionieren. Was ist da Revenue dann?
Ja, gute Frage.
Engagementzeit auf der Seite oder wo ich Daten abgebe oder irgendwas?
Ich denke mal, also ich meine, irgendwo dort gibt es ja auch halt Revenue, der fließt. Das wäre ja dann in dem Fall der Ad-Revenue, ne? Ich glaube, es ist auch da gar nicht so leicht. Ich würde da so rangehen, dass ich mir Gedanken machen würde, was ist denn das Nutzerverhalten, was am Ende des Tages dazu führt, dass es bei mir als Revenue verbucht wird oder dass ich damit Revenue mache. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich dann so eine Heuristik, die mir dabei hilft, dieses Revenue-Event zu identifizieren. Bei Ads ist es ein bisschen geprägt von diesem Zeitraum. Also das heißt, wenn Leute beispielsweise, ich nehme jetzt einfach mal YouTube oder sowas als Beispiel, dann hast du ja im Grunde, dann wäre vielleicht das Revenue-Event, dass der Werbeclip angezeigt wird am Anfang des Videos oder so. Und das heißt, du würdest dann im Grunde deinem Funnel oder wenn du jetzt aus Produktmanagement-Brille drauf schauen würdest, würdest du natürlich irgendwie gucken, dass du diese Revenue-Events entweder erhöhst oder dass du früher die Leute zu diesem Revenue-Event bringst oder mehr davon dorthin, ne? Das ist ja dann sehr viel Gestaltungsspielraum.
Aber ich finde, daran merkt man schon, das ist so meine Interpretation zumindest, dass dieses A-Modell tatsächlich eher aus einem transaktionalen Business kommt, also wo ja wirklich irgendein Abschluss oder eine Subscription stattfindet.
Mhm. Definitiv, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, ne, also für diesen Use Case oder diesen Anwendungsfall Nummer eins, ne, da ist das, glaube ich, der Wert von dem Pirate Metrics auch ein bisschen spezifischer für so eine typische Funnel-Ansicht in so einem transaktionalen Modell.
Sag nochmal ganz kurz, was meintest du mit Use Case 1? Ich habe schon wieder vergessen.
Mit Anwendungsfall 1 meine ich so diesen Analytics Use Case, wo du halt im Grunde die Pirate Metrics benutzt, um die wichtigsten Stellschrauben in deinem Produkt, also da, wo du die User verlierst, benutzt. Und der Anwendungsfall 2 ist ja der, wo du nur dieses gedankliche Konstrukt benutzt, um beispielsweise zu evaluieren, das, was ich gerade tue, wo ordne ich das in meiner Customer Journey, in meinem Funnel ein, sozusagen. Na, da bist du ja gar nicht, da hast du ja viel mehr Gestaltungsspielraum gedanklich.
Zurück zu unserem Vokabelheft. Wir haben jetzt drei Schritte schon gemacht. Wir hatten Acquisition, Activation, Revenue. Retention, Kundentreue wäre das nächste.
Genau, Retention für mich ganz typisch, also gar nicht unbedingt so dieses eine Event, ne, wenn man so will. Letztendlich in seiner Reihenform für mich ein gewisser Prozentsatz an Usern, die über einen gewissen Zeitraum auch deine User oder deine zahlenden User bleiben.
Also Wiederkehr. Also im Grunde, und
ja, genau, die Wiederkehr, wenn man so will. So würde ich das wahrscheinlich auch übersetzen. Ist ja im Grunde die entgegengesetzte Metrik zu der Kündigungsrate oder dem Churn. Ne?
Heißt denn dann Wiederkehr wirklich immer mit Kauf oder ist das jetzt bei uns meinetwegen Leute, die dann weiterhin unseren Newsletter öffnen oder wäre das schon Kundentreue oder ist es nur, sagen, die Wiederkehr mit einer weiteren echten bezahlten Transaktion?
Auch da, denke ich, musst du das Modell halt oder dieses gedankliche Konstrukt ein kleines bisschen darauf adaptieren, wo, in welchem Raum du dich befindest. Na, das, was du gerade eben mit diesem transaktionellen Bezug schon beschrieben hast, ich glaube, das ist hier genau der Punkt, wo dann auch du spätestens bei Retention, aber wahrscheinlich sogar schon bei Revenue, das ein kleines bisschen für dich anpassen musst. Wenn wir bei diesem Subscription-Modell, bei diesem SaaS-Modell à la Netflix bleiben, dann wäre die Retention typischerweise, dass du anfängst, sie zu messen, wie viele Tage oder wie viele Wochen, Monate bleiben meine User denn tatsächlich abonnierte User? Also wie lange sind sie zahlende Nutzer in meinem Modell? Ansonsten wäre die Retention in so einem, also wo du immer wiederkehrend einzelne Leistungen zum festen Preis verkaufst, dann wahrscheinlich eher so die Wiederholrate. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, ne? Aber die Anzahl der User, die wiederkehrend deine Leistungen kaufen.
Und ja, ich kenne es wirklich als Wiederkaufrate oder so jetzt im
Wiederkaufrate, ja.
Im Online-Shopping oder so, ja.
Ja, genau. Ja, gerade so im E-Commerce kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich die Metrik ist, ne, auf die man da so ein bisschen schielt. Bei euch jetzt, insbesondere auch bei sowas wie einem Podcast oder so, wird es viel, viel schwieriger, das griffig zu formulieren oder zu definieren.
Das ist eine gute Frage. Natürlich habe ich, ich kann für den Podcast eine Kundentreue ermitteln. Also im Endeffekt eine, wie, Also die Leute sind ja nicht wirklich zu erkennen, ne? Außer wenn sie jetzt in Apple Podcasts oder Spotify sind. Aber dort könnte man schon, glaube ich, Zahlen rauskriegen, ich finde sie eher langweilig, wie viele Leute mehrere Folgen hören. Aber das ist ja noch kein Purchase, ne? Das ist ja noch kein Umsatz. Bei uns ist es dann eher schwierig, weil wir, ja klar, haben wir manchmal einen Folgeauftrag, also wir haben irgendwie ein Training oder einen Workshop gegeben und dann wird der nochmal oder intern empfohlen oder so, dann ist das eine Kundentreue. Ich glaube aber hier für das A-Modell ist mehr so Loyalty-Programme gemeint oder dass ich immer wieder so, keine Ahnung, bei Booking, also mehrfach immer wieder dort buche und nicht überlege, auch zur HS zu gehen oder umgekehrt. Oder wenn ich bei so Klamottenläden, ich habe damals mal einige Jahre Esprit in Online-Shopping oder die Produktmanager davon Esprit unterstützt. Ja, die haben so ihre, ich weiß gar nicht, wie das hieß, My Esprit oder so ähnlich, ne? Wo dann immer Sales und Pre-Sales für treue Kunden und eingeloggte Kunden waren. Das war ein riesen Zielgruppensegment für die, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast natürlich so ein bisschen bei vielen Customer Journeys so diese Eigenschaft, dass sie nicht so wahnsinnig zeitlich linear sind oder nicht alle immer komplett zeitlich linear. Und das ist dann natürlich so der Punkt, wo so eine einfache Funnel-Ansicht auch an ihre Grenzen stößt. Und ich glaube, oder das ist so etwas, wenn ich jetzt so ein Konstrukt versuche, praktisch zur Anwendung zu bringen, dann hilft es mir manchmal, Teile von der Journey zu isolieren, ne, und sie dann halt mit, oder diesen Teil mit den Pirate Metrics zu betrachten. Und dieser Teil, den ich betrachten möchte, ist dann halt vielleicht der mich gerade auch so aus Produktmanagement-Perspektive besonders interessiert. Jetzt im Fall deines Podcasts zum Beispiel, ne, wenn es dir aus irgendeinem Grund, den du viel besser nachvollziehen kannst als ich jetzt, wenn dir etwas daran gelegen ist, beispielsweise die Podcast-Zahlen zu verbessern, zu erhöhen oder so.
Geht nicht mehr, ist schon noch.
Geht nicht mehr, ist ja schon ausgeschöpft. Ja, genau. Endgame, genau. Dann kann es ja sein, dass vielleicht du aufgrund von Research oder Feedback, was du bekommen hast, an den Punkt kommst, dass du sagst, hey, also die Metrik, auf die ich gerne optimieren will, ist die Wiederkehrrate, dass die Leute einfach mehrere Folgen hören. Ne? Und gerade in so einem Szenario, in so einer Betrachtung, kann ja auch halt diese Teilstrecke hin zu, also die Leute werden aufmerksam auf mich, Acquisition, bis hin zu die Leute setzen sich tatsächlich mit dem Podcast auseinander, die hören das, die empfehlen ihm weiter oder so, dass du diese Teilstrecke mit diesen Metriken hier betrachtest.
Du hast gerade ein gutes Stichwort genannt. Wir haben nämlich den fünften Schritt, Referral, noch gar nicht besprochen. Wir sind noch eigentlich immer, ich habe hier die Struktur verloren. Also, wir sind bei den fünf Schritten. Wir hatten Acquisition, wir hatten Activation, wir hatten Revenue, wir hatten Retention. Und jetzt als fünftes für unser Vokabelheft noch das letzte R im R-Modell. Referral, Empfehlungen. Du hast schon angefangen, es zu erklären, ja.
Ja, genau. Meiner Meinung nach relativ selbsterklärend. Also beim Referral geht es um die Weiterempfehlung. Und letztendlich natürlich am Ende des Tages fast schon wieder so eine halbe Unterstützung des Akquiseschrittes, ne, weil ja jedes Referral unter Umständen auch wieder darauf einzahlt, wie viele Leute werden auf dich aufmerksam und so weiter und so fort. Da kann es manchmal in der Betrachtung auch wieder ein kleines bisschen tricky werden, insbesondere wenn man versucht, ja innerhalb seines Produkts jetzt so die größte Stellschraube abzuleiten. Also wir wollen, das ist dann häufig mal so eine Zielstellung oder so eine Fragestellung, wir wollen mehr Leute auf unsere Landingpage bekommen, ne, und dann kannst du ja schnell, also hast du zwei Wege, das zu erreichen. Entweder indem du komplett neue Leute da drauf bringst, die du irgendwie dir einkaufst über Marketing und so weiter und so fort. Oder dass du halt so ein bisschen Product-led sozusagen dein bestehendes Produkt benutzt, um das wieder zu hebeln, um dann neue Leute zu erreichen, ne, die gerade dein Produkt noch nicht benutzen. Und da ist Referral dann natürlich eine wichtige Stellschraube.
Sehr gut. Jetzt sind wir einmal durch alle Schritte durch und auch so ein bisschen detaillierter rein. Und wir sind ja, du hast jetzt auch schon sehr schön so ein paar Use Cases und Anwendungsfälle genannt. Ich würde jetzt für den verbleibenden Part des Podcasts jetzt sozusagen noch ein bisschen mehr auf der Metaebene bleiben. Also wir haben das R-Modell kurz besprochen. Es ist ja jetzt auch kein Hexenwerk an sich. Es ist jetzt, geht jetzt eher darum, wie können wir es in der Produktentwicklung nutzen oder welche Use Cases siehst du? Also ganz ursprünglich kommt es doch wahrscheinlich so aus der Lean-Ecke, Lean-Startup-Ecke, und da hast du es ja wahrscheinlich auch genutzt in deiner Startup-Erfahrung, oder? Oder ich mach die Frage mal direkt weiter auf, wo setzt du es heute ein?
Ja, also ich setze es im Moment tatsächlich auch entlang dieser beiden Anwendungsfälle ein, die ich beschrieben habe, ne? Also das heißt einerseits, wenn ich an einem Produkt arbeite, insbesondere wenn es Customer Facing ist und viele der Sachen, die ich in den letzten Jahren begleitet habe oder selber getestet habe, waren ja auch eher so simple Experimente, wo du typischen Akquise-Funnel hattest mit Landingpage Acquisition. Davor hattest du sowas wie bezahlte Werbung auf Facebook und so weiter als Einfallstor. Und dann war die Herausforderung ja immer, die Leute tiefer in den Funnel zu bekommen. Und die Analytics-Tools, die ich benutzt habe, mittlerweile ist es Postdocs so mein Favorite geworden, weil die diese Funnel-Ansicht eben einfach haben. Es ist total hilfreich zu sehen, wie viele Leute verliere ich auf dem Weg von der Landingpage hin zu dem ersten Sign-up. Ne? Und dann kannst du letztendlich diese Erkenntnisse nutzen, also quasi diese quantitativen Daten nutzen, um dir dann qualitative Insights zu sammeln oder dir oder zumindest anzufangen, sie zu suchen, indem du dich dann damit auseinandersetzt, okay, was sind denn eigentlich die Probleme, die zwischen diesem ersten Schritt, beispielsweise Acquisition und Activation stehen, die die Leute davon abhalten, den Activation-Schritt zu machen. Und genauso, wenn ich jetzt angenommen, ich hätte das Gefühl, ich habe das geknackt. Acquisition, Activation sieht beides top aus. Dann ist die Frage, wenn ich sehe, okay, von den 10%, die beispielsweise das ist eine typische Activation Rate, ne? Also von den 10%, die sich tatsächlich registriert haben, sind am Ende irgendwie nur, also auf die Gesamtmasse betrachtet, also vielleicht 1% oder 0,5% oder viel weniger eigentlich, viel zu wenige Leute, die den Revenue-Schritt gehen. Na, dann bin ich dann in der Lage, dort tiefer reinzubohren, zu pieksen und zu gucken, was hält die Leute denn davon ab. Und dann sind wir typischerweise mit, das Onboarding funktioniert vielleicht nicht so richtig, vielleicht haben wir Usability-Probleme, vielleicht haben wir ein Trust-Issue in unserem Produkt. Und da hilft das schon, alleine so diese groben Schritte mal über das gesamte Produkt zu mappen und nachvollziehen zu können,
Ja, das
wo ist
war,
das
ist auch so
Problem.
meine Anwendung damals im Kontext der Hotelplattform gewesen, dass wir natürlich viel Muße insgesamt draufgelegt haben, oben Traffic reinzukriegen. Aber wenn man dann sich die Churns anguckte, und ich habe mit genau solchen Funnel-Darstellungen auch eben mir die Mikro-Conversions, haben wir das immer genannt, angesehen, kann ich mich, du sagtest Trust gerade als Beispiel, kann ich mich daran erinnern, dass wir an dem Punkt von der Hotelbuchende hat jetzt alles eingegeben und muss jetzt eigentlich nur noch drücken, jetzt verbindlich buchen. Da hatten wir eine relativ hohe Ausstiegsrate. Also ich meine, das machen eh nicht viele, ne? So, aber darüber haben wir dann nachgedacht und so Trust-Elemente eingebaut. Also sowas wie, ne, Gütesiegel hier bei Stiftung Warentest, bist eine der besten Plattformen. Das Deutsche Institut für Lalala hat dich irgendwie als vertrauenswürdig eingestuft. Solche Dinge haben wir da rund um den Buchen-Button gepackt. Oder so, kurz zu beschreiben, was ist der nächste Schritt? Und du kannst immer noch vielleicht kostenfrei stornieren, also so Ängste zu nehmen. Und ich kann mich entsinnen, ich kann es mir gar nicht selber vorstellen, aber als wir dieses hier so Stiftung Warentest-mäßig so Trust-Siegel eingebaut haben, zwei, drei Stück, ist an dieser Stelle die Micro-Conversion, wenn ich mich recht entsinne, um 11 oder 12% angestiegen. Wow, ne? Wo du dann siehst, so, hier haben wir so eine richtige Blockade gelöst. Oder, ne, Bottleneck hast du das gesagt. Und dafür finde ich das in der Diskussion entlang der Produkte so, oder der Customer Journey so wertvoll, nach dem Motto, wo bleibt der User hängen? Wo hat er vielleicht noch, wo hält ihn irgendwas zurück? Ne, im Modell dieser, wie heißt das, Vier-Kräfte-Modell, ne? Was hält mich noch an meiner alten Lösung vielleicht, ne? Was hindert mich daran, jetzt auf die neue Lösung zu wechseln und so weiter? Dafür ist diese Diskussion total hilfreich. So, auf welchem Schritt meines Funnels hängt's denn? Und darauf dann auch den Fokus zu setzen. Da sind wir wieder bei
Ja,
Fokussieren und nicht überall ein bisschen
genau.
was zu machen.
Es sind ja auch leider nicht alle Produkte mit irgendwie einem guten Analytics-Setup ausgestattet, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst aus dem Praxisalltag,
Klar,
aber
viel.
die Organisation, mit denen ich so zusammenarbeite, und das ist eigentlich so ein bisschen schade, ne? Die tun sich damit schwerer, als es eigentlich sein müsste. Und ich habe das Gefühl, dass alleine so eine simple, wirklich auf so die vier, fünf Kernelemente reduzierte Funnel-Ansicht schon total hilfreich ist, um genau diese wertvollen Erkenntnisse rauszuziehen und dass das ein schöner Startpunkt ist, um dann auch nicht so ultra viel Zeit in so ein extrem elaboriertes Analytics-Setup beispielsweise zu investieren. Also da kannst du dich ja wirklich verlieren mit den Events, die du tracken willst und so weiter. Alleine diese 4, 5 Schritte mal in so eine zeitliche Abfolge zu bringen und das für das eigene Produkt anzuschauen, ist genau das, ne, also ermöglicht genau das, was bei euch da auch funktioniert hat, nämlich einen Fokus zu setzen dann in der Discovery-Arbeit auf diese Punkte und dann rauszufinden, was ist daran eigentlich problematisch.
Du hast gerade schon das schön gesagt, also in der, ne, die Verknüpfung mit der Discovery-Arbeit, wir haben ja auch eine ganze Reihe von Podcast-Episoden zur Product Discovery gemacht. Ich glaube, da spielt es eine Rolle. Ich möchte es aber jetzt mal Richtung Ende auch nochmal sehr stärker zuspitzen. Wie kann das R-Modell einem Product Owner, einer Product Ownerin konkret helfen aus deiner Sicht?
Ich glaube, dieser Anwendungsfall 2, den wir jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen haben, ne, den ich jetzt auch gerade eben bei der Frage, dann, also weil wir sie ein bisschen länger gemacht haben, dann auch nicht mehr ganz beantworten konnte, aber das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Ich denke, wenn ich so an meine Coaching-Sessions und Beratungssessions denke, dann ist so eine einfache Zuordnung zu einem Funnel-Schritt, insbesondere bei der Diskussion darüber, warum bauen wir denn jetzt eigentlich dieses Feature, was meiner Meinung nach in sehr vielen Organisationen und gerade auch in vielen Projekten eher mal unklar ist, wo wir sehr Stakeholder-getrieben arbeiten, wo wir vielleicht sehr vertriebsgetrieben arbeiten, wo wir gar nicht so richtig wissen, warum, also welche Probleme lösen wir denn eigentlich damit, also wo steckt der Customer Value oder wo steckt der Business Value, weil wir ziellos unterwegs sind. Genau in solchen Lagen so eine einfache Zuordnung zu treffen, dass dieses Feature, diese Teilfunktionalität eher vielleicht vorne im Funnel uns hilft, eher bei der Acquisition oder bei der Activation, ne, oder uns dabei hilft, Referrals zu treiben oder Revenue zu treiben oder Retention zu verbessern. Alleine das mal vorzunehmen für die einzelnen Artefakte, an denen wir gerade arbeiten, hilft total, so ein Mapping auch herzustellen zu der Unternehmensstrategie, zu den kurzfristigen und mittelfristigen Zielen. Und dafür finde ich es mega wertvoll.
Das heißt konkret auch Einsatz in der Stakeholder-Arbeit?
Ja, genau, definitiv.
Und wie ist das, nicht jeder von uns arbeitet im E-Commerce-Modell, ne? Wie, wenn ich jetzt Product Owner bin im Versicherungskonzern oder Energiekonzern oder Bank oder Handel, Telco, ist das für dich dann auch anwendbar, das ganze A-Modell? Oder wie würdest du es dann transferieren?
Ja, für mich ist das auch da anwendbar. Unter Umständen hast du dann halt nicht diese Revenue-Metrik, ne? Da musst du letztendlich gucken, was ist die Erfolgsdefinition, auf die du hinarbeitest? Und dann musst du dann dieses Modell ein kleines bisschen dorthin gehend anpassen. Aber am Ende des Tages, das, was wir ja mit den A-Metriken messen, ist ja die Adoption unserer Features, unserer Produkte. Also, dass sie tatsächlich genutzt werden, dass sie wertstiftend sind und dass dann Leute unter Umständen bereit sind, dann halt in einem externen Markt dafür zu bezahlen. Und diese Analogie, ohne diesen Schritt etwas zu bezahlen, aber etwas zu nutzen und Zeit da reinzustecken, die hast du ja auch bei internen Produkten. Insofern kann sich so eine Betrachtung in vielleicht einer Variation auch für interne Produktarbeit durchaus anbieten und lohnenswert sein.
Jetzt haben wir ja vor allem sehr positiv über das Ganze geredet. Wenden wir mal das Blatt. Wo siehst du denn Schwächen oder welche Kritik hättest du an diesem A-Modell, an den Pirate Metrics?
Ja, teilweise sind die Sachen ja auch schon ein bisschen so zur Sprache gekommen in einem Gespräch bis hierhin. Nämlich, die sind so ein bisschen, die Begriffe haben so eine gewisse Ambiguität, ne? Das heißt also, die passen nicht immer. Manchmal sind sie auch nicht hundertprozentig verständlich in jedem Kontext. Und das heißt, wir müssen diese 5 Metriken oder diese 5 Stufen, diese 5 Schritte teilweise sehr stark anpassen. Ne? Teilweise müssen wir mal was weglassen, wie zum Beispiel Revenue oder so. Oder wir müssen uns ganz andere Begriffe bedienen, ne? Dass vielleicht Acquisition vielleicht gar nicht der richtige Begriff ist, sondern wir eher in so einem Awareness-Raum sind oder so. Und von daher, glaube ich, erfordert das so eine leichte gedankliche Flexibilität. Das ist so für mich Kritikpunkt 1. Das zweite, es ist natürlich irgendwie hängt damit ein bisschen zusammen, dass das ja schon ein sehr, sehr simples Modell ist und damit natürlich so eine komplexe Produktrealität selten vollumfänglich abbilden kann. Und deswegen, wenn wir jetzt so die typische Customer Journey nehmen, die auch noch Abzweigungen hat und so weiter, da kann man sich hier sehr, sehr schnell verheddern, ne? Also gerade wenn wir jetzt so das Beispiel am Anfang nehmen, was kommt denn jetzt eigentlich zuerst? Referral, Revenue bei so einem Podcast oder so, ne? Du hast vielleicht unterschiedliche Funnels, die irgendwann mal so auf ein gemeinsames Endergebnis hin einzahlen oder so. Und da muss man letztendlich so ein kleines bisschen gucken, wie man diesen Abschnitt wählt und diese Ausschnitte wählt und wie man sie mappt, dass sie auf die eigene Customer Journey passen oder so. Oder das Modell so zu verwenden, dass es für einen selber wertstiftend ist. Und es hängt manchmal auch ein bisschen von der Fragestellung ab, die man gerade im Kopf hat.
Ja, meine Kritik wäre so ein bisschen, dass das Ganze zwar sehr cool ist, aber noch sehr stark in dieser Marketing-Bubble hängt und dementsprechend noch vergleichsweise wenig auch so in die Produktentwicklung wirklich Einzug erhalten hat. Also so sehe ich es zumindest von der Verbreitung. Vielleicht bin ich da auch gebiased, aber ich finde es in der Produktentwicklung, oder anders, ich stolper da eher in meinen marketingnahen Communities oder Kontakten drüber, als so wirklich im konkreten Product-Owner-Umfeld zum Beispiel.
Ja, das gehe ich mit. Also, aber genauso hilfreich ist es dann teilweise, wenn ich dann beispielsweise so Zieldiskussionen führe oder halt mit den Leuten versuche, so ein bisschen Alignment herzustellen und genau diese Verbindungen zu ziehen. Warum bauen wir jetzt eigentlich halt gerade die Features, die wir überhaupt im Backlog haben, ne? Und worauf zahlt das mittelfristig ein? Wo steckt da der Business Value dahinter? Um in so Stakeholder-Diskussionen eintreten zu können, die dann die POs so ein bisschen aus dieser Feature Factory rausholen können, ne? In der wir häufig halt gefangen sind. Und da finde ich das Tool durchaus ein bisschen unterverwendet oder unterbenutzt, wenn man so will. Und könnte durchaus meiner Meinung nach ein kleines bisschen mehr Popularität erfahren. Aber da sind die Pyrometrics auch für mich nicht das Einzige. Ne? Also alles, was dabei hilft, diese Verbindungen zu ziehen, zu was bringt uns das denn eigentlich, ist total hilfreich. Hm.
Timothy, wir kommen zum Ende. Und bei uns ist am Ende immer ganz oft der finale Tipp noch abzufragen. Das heißt, wenn jetzt jemand von den Hörenden denkt so, habe ich noch gar nicht gehört, finde ich spannend, oder ja, habe ich schon mal immer wieder gehört, aber jetzt habe ich irgendwie so einen kleinen Impuls bekommen, das vielleicht mal für mich auszuprobieren, um es eben zum Beispiel in der Stakeholderarbeit zum Beispiel ganz konkret oder viel konkreter in meiner Produktentwicklung einzusetzen, obwohl ich gar nicht so marketingnah bin. Was ist so dein Tipp, vielleicht hast du ihn auch schon genannt und kannst ihn nochmal hervorheben, was ist so dein Tipp, um jetzt den nächsten Schritt nach dieser Podcast-Folge zu gehen?
Ja, ich hatte eigentlich zwei im Kopf, jetzt wo du die Frage gestellt hast.
Ja, du darfst auch zwei sagen.
Okay, dann sage ich zwei. Also der erste ist, solltet ihr beispielsweise gerade an dem Anfang von so einem Analytics-Setup stehen, dann nehmt, glaube ich, vielleicht gerne mal einfach genau diese Abkürzung, indem ihr diese Pyrometrics verwendet und euch sonst über weitere Events keine Gedanken macht oder so. Also, dass ihr einfach mal anfangt, nachvollziehen zu können, wo die Drop-Off-Punkte in eurer Journey sind. Und Post-Hoc hat da ein cooles Template für und ist auch grundsätzlich relativ easy aufzusetzen. Ja, das wäre eine so eine Sache, je nachdem, welche Produkt ihr gerade arbeitet, gerade wenn es irgendwie ein Neuprodukt ist, würde ich euch nahelegen, diese Ansicht einmal ins Laufen zu bekommen. Coole Drehscheibe. Der zweite Tipp ist, solltet ihr tatsächlich im Moment häufiger mal in solchen Stakeholder-Diskussionen sein oder in einem B2B-Umfeld unterwegs sein, wo ihr sehr häufig vielleicht mit dem Vertrieb euch in der Wolle habt, weil ihr priorisieren müsst, benutzt doch mal sowas wie Pyrometrics in so einer gemeinsamen Priorisierungsdiskussion, um dann halt einzuordnen, auf welches Ziel zahlt das denn eigentlich ein? Und liebe Stakeholderin, lieber Stakeholder, welches dieser Ziele, Retention, Referral Revenue, sollen wir denn gerade eher nach vorne stellen? Und dann vielleicht hilft euch das entsprechend ein bisschen eine Sortierung in eurem Backlog zu bekommen und so halt mehr Gefühl für den Business Value bei euren Stakeholdern zu erzeugen.
Sehr cool. Ja, ich werf noch rein als Tipp, guckt auch mal so, wenn ihr Miro nutzt, gibt's da auch so ein extra Template für, ob das Beste ist, sei mal dahingestellt, aber auch ein schöner Steigbügel, um mal schnell auf den Sattel zu kommen. Ansonsten findet man auch beim Googlen sehr viel dazu. Wir werden ein, zwei Sachen auch natürlich in den Shownotes verlinken, auch das, was du eben mit dem Analytics-Tool da empfohlen hast, kommt alles in Blogpost und Shownotes rein. Timothy, vielen lieben Dank für deinen Einblick, den du uns hier gegeben hast und für diesen Impuls, diese A-Metrics auch mal mehr in Stakeholder-Arbeit, in der Produktentwicklung einzusetzen und so ein bisschen aus der reinen Marketing- und Startup-Ecke rauszuholen. Hat mir sehr gut gefallen und ich habe selber auch noch viel gelernt. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folge uns doch auch in den sozialen Netzwerken. Du findest uns auf Twitter und Insta als Produktwerker oder abonniere auf LinkedIn die Company-Page von Die Produktwerker. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir.